Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist Dr. Theo Pham zu Gast. Und wenn Theo da ist, geht es um ein Trendthema. Und was könnte das in diesen Tagen anderes sein als Onboarding AI? Wir reden darüber, was man mit AI, also mit einer KI, so alles machen kann. Und an welchem Beispiel könnte man das besser erklären als an ChatGPT aus dem Hause OpenAI. Ich bin fasziniert und genervt zugleich, wenn ich mal ehrlich bin. Es ist selten, dass man eine Technologie miterlebt, die alles so ein bisschen auf den Kopf stellt, aber es ist auch krass, was das für Blüten mittlerweile treibt. Es gibt eigentlich keinen Feed mehr im Netz, ob TikTok, ob LinkedIn, den man aufmacht, wo man nicht mit Nachrichten und Anwendungsbeispielen überspült wird oder umspült wird oder überflutet wird. Das ist das richtige Wort. Und das ist zum Teil ausgereift, zum Teil recht halbseiten und deshalb habe ich mir einfach Matteo eingeladen, um das mal einzuordnen. Wir klären erstmal, was ist eine KI eigentlich? Also was kann die eigentlich? Was kann die leisten? Wir reden über Anwendungsbeispiele, wir reden auch über andere Tools oder Apps, die auf OpenAI basieren, die einem noch ganz andere Möglichkeiten machen. Und wir brainstormen natürlich auch mal, was man da im Online-Marketing mitmachen kann. Müssen wir alle Angst um unseren Job haben? Nee, das müssen wir nicht, denn es braucht immer noch einen klugen Kopf, der die Ergebnisse bewertet. Aber man kann diese Technologie durchaus einsetzen, um seine Produktivität zu steigern, um Ideen zu generieren. Also ganz viele unterschiedliche Anwendungsbeispiele, die auch heute schon relevant sind und die ihr ganz einfach in eure Prozesse, in euren Arbeitsalltag integrieren könnt. Und es lohnt sich, einfach mal darüber nachzudenken. Und vor allem übt unbedingt dieses Prompt-Schreiben. Theo erklärt gleich noch, was das ist, warum das relevant ist, denn umso besser könnt ihr diese Technologie benutzen. Also heute mal wieder ein Fachsimpeln auf hohem Niveau mit einem sehr schnellen Geist. Das ist Theo nämlich. Der kann das Thema unglaublich gut erklären, macht das auch hier im Podcast. Also lasst euch heute mal ein bisschen abholen und inspirieren zum Thema KI und AI und überlegt mal, wie ihr das für euch nutzen könnt. Viel Spaß mit unserem Onboarding to AI mit Dr. Theo Pham. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Kleines Quiz, schätzt mal bitte, wie viele Versicherte in Deutschland die Technikerkrankenkasse hat. 21, 22, 23. Meine Kolleginnen von OMR Education kennen den Countdown schon. 11 Millionen Versicherte hat die TK in Deutschland. Somit ist die TK die größte deutsche Krankenkasse. Wundert mich nicht, denn die machen alles möglichst einfach, möglichst unkompliziert und haben auch für dich viele digitale Wege im Angebot, um was für deine Gesundheit zu tun. Einen zum Beispiel haben wir als OMR Education zusammen mit der TK beschritten. Und zwar gibt es das TK Health Journal, was wir gemeinsam erstellt haben. 5 Themen sind da drin: Stress, Diversity, Bewegung, Work-Life-Integration und Sozialversicherung. Da wisst ihr, wo OMR Education draufsteht, gibt es immer praktische Tipps, weiterführende Quellen und auch mal einen Selbsttest, dass du gucken kannst, wie gestresst bist du denn eigentlich. Das Ganze kriegst du kostenfrei zum Download unter tk.de/immerbesser. Wenn du ein bisschen TK zum Anfassen haben möchtest, dann empfehle ich dir einen Besuch auf dem OMR-Festival am 7. und 8. Mai hier oben in Hamburg. Da hat die TK nämlich direkt 2 Stände, einen in Halle A4 und den anderen Stand findet ihr im Startup-Bereich. Unter dem Motto JOMO statt FOMO tauchst du da in eine digitale JOMO-Experience. JOMO steht da vor Joy of Missing Out. Und da kannst du ein bisschen Kraft tanken, um danach auf dem Festival so richtig durchzustarten. Obendrauf gibt es auch noch die passende TK-Masterclass Welcome to the Jungle. Ihr seht, richtig viele Kontaktpunkte zwischen uns und der TK. Das hat einen Grund, ist ein richtig cooles Team, die richtig tolle Ideen haben. Also ladet euch jetzt mal unter tk.de/immerbesser das Health Journal runter. Lest da bis zum 7. 8. Mai ein bisschen drin und besucht doch einfach mal die TK dann auf dem OMR-Festival in Halle A4. Werbung Ende. Moin Theo, schön, dass du da bist.
Hey Ralf.
In guter alter OMR-Podcast-Education-Tradition, bevor wir alle durch Audio-Avatar oder was ersetzt werden, stell dich doch nochmal persönlich vor. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit über das Thema AI bzw. KI zu reden?
Genau, also mein Name ist Theo. Ich durfte jetzt ja schon mal ein paar Mal bei euch zu Gast sein. So auch unterschiedlichen Themen. Wir haben über Content gesprochen, über NFTs und auch über das Metaverse. Und das zeigt dann eben auch so meine Interessensgebiete. Das heißt, ich beschäftige mich immer viel mit digitalen Trends, möchte natürlich immer sehen, was sind eben gerade aktuelle Technologietrends, was bedeuten die eben fürs Business. Und dieses Jahr wird es eben ohne Zweifel eben das Thema künstliche Intelligenz sein. Und dementsprechend beschäftige ich mich viel damit, recherchiere viel, spiele mit den Tools eben auch rum, weil die praktischen Skills da extrem relevant und hilfreich sind. Und arbeite natürlich auch mit Companies im Bereich Weiterbildung, weil die natürlich auch wissen möchten, was das Thema KI für ihre Mitarbeiter bedeutet und wie die sich vielleicht auch weiter upskillen können.
Dann lass uns heute mal genau darüber sprechen. Also wenn es um Trends geht, bist du ja immer irgendwie eine sehr gute Adresse. Wir wollen ja heute mal wieder so ein Onboarding machen, weil im Moment boomt das ja gerade. Und jeder spielt irgendwie damit rum. LinkedIn ist eigentlich voll davon, wenn man mal in den Feed halt irgendwie guckt, mit Leuten, die da verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten einfach testen. Lass uns aber mal grundlegend sagen, was ist eine AI bzw. eine KI?
Künstliche Intelligenz ist ja ein Teilgebiet der Informatik und die gibt es ja schon seit 50, 60 Jahren. Und ich glaube, den Boom, den wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, der dreht sich ja primär um das Thema generative künstliche Intelligenz. Also wir werden jetzt immer KI wahrscheinlich irgendwie KI und AI irgendwie sagen, aber KI. Da geht es ja darum, dass eben die KI nicht nur Dinge analysieren kann, so wie in der Vergangenheit, wo die KI eben vielleicht Bilder erkennen kann oder Spam-E-Mails erkennen kann oder vielleicht bei Leuten vielleicht das Kreditausfallsrisiko irgendwie vorhersagen kann, sondern es geht jetzt quasi ums Kreieren. Und das Kreieren von allen möglichen Medien, also vor allem von Texten, Bildern, aber auch Videos, Avataren, Computercode, Webseiten. Das heißt, das große Versprechen von dieser generativen KI ist eben, dass alles, was wir den lieben langen Tag so machen, durch KI schneller gemacht werden kann, vielleicht besser gemacht werden kann und wir vielleicht im positiven Fall von der KI unterstützt werden und im negativen Fall von der KI ersetzt werden.
Warum denkst du, ist das gerade so ein Boom-Thema, weil sich das so super in TikToks verpacken lässt und man das zeigen kann? Also weil das ist ja nicht neu. Also du hast ja auch schon immer mal darüber berichtet und gesagt, hey, da sollte man mal so ein Auge drauf haben oder sich mit beschäftigen. Aber auf einmal, so gefühlt seit Ende letzten Jahres, ist das Internet voll damit.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der, ja, da muss man quasi auch zum Beispiel ChatGPT, ne, dieser Chatbot, der jetzt ja überall durch die Decke geht, den muss man eben auch ein ganz großes Kompliment machen, dass sie eben ein Produkt gemacht haben, was einen wirklichen Mehrwert liefert, was die Leute echt schnell begreifen und was du jetzt ohne große Tutorials dann eben auch verstehst. Weil irgendwelche Fragen oder Queries in so eine Chatbox eingeben, das kann eigentlich jeder von uns. Im Gegensatz jetzt zu anderen Sachen wie, NFTs, ich brauche jetzt erstmal eine Wallet, ich brauche jetzt erstmal Krypto, ich muss jetzt erstmal verstehen, was eine Blockchain ist. Da sind die Eintrittsbarrieren ja extrem hoch. Und deshalb ist es ja natürlich global gesehen eher ein Nischenthema. Wohingegen sowas wie Google kann ja jeder benutzen. Also jeder, der Google und Word bedienen kann, kann ChatGPT benutzen. Und der Mehrwert, der ist für die meisten Leute sofort offensichtlich. Und wie du schon sagst, das Ganze kann eben auch sehr schnell viral gehen, weil du eben super schnell coole Bilder oder Texte eben über TikTok oder LinkedIn sharen kannst.
Dann erklär uns doch mal, was ChatGPT ist, damit wir alle mal das gleiche Grundverständnis haben, weil ich glaube, das ist das, was wir alle mal schon ausprobiert haben oder eben halt auch mal gesehen haben. Also was steckt dahinter?
Genau, vielleicht fangen wir mal so ganz von den Basics an. Du hast ja vorhin schon gefragt, okay, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Mhm. Ja? Da gibt es ja verschiedene Teilbereiche. Und für ChatGPT sind da zwei Teilbereiche wichtig, nämlich einmal das sogenannte NLP, Natural Language Processing, und dann das Machine Learning. Und Natural Language Processing bedeutet ja, dass sowas wie ChatGPT einfach das ganze Internet eben quasi durchforsten und durchlesen kann und einfach weiß, okay, ich verstehe, worum es geht und ich kann auch selbst Texte generieren. Also ich kann sie verstehen und generieren. Und Machine Learning hilft quasi dem Tool dabei, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wie zum Beispiel, welches Wort folgt denn typischerweise auf das Wort oder auf eine Frage davor? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas eingebe wie, was sind die besten 5 SEO-Tipps oder die 5 besten Content-Marketing-Tipps, dann hat eben dieses Sprachenmodell im Zweifelsfall eben schon, weiß nicht, 100 Millionen Artikel dazu gelesen, ja, und weiß dann eben, okay, die 5 besten, weiß nicht, SEO-Hacks haben irgendwas zu tun mit, weiß nicht, externen Links, gutem Content, guter Usability und Video-Content zum Beispiel. Ne? Und dieses Sprachmodell, das ja, also es gibt quasi jetzt verschiedene Entitäten. Es gibt quasi OpenAI, das ist ja die Firma hinter ChatGPT. Ja. Das Sprachmodell, das da quasi gebaut wurde, die künstliche Intelligenz, die heißt GPT-3 beziehungsweise 3,5. Mhm. Und der Chatbot ist quasi nur eine Applikation, die eben on top von diesem Sprachmodell ist. Bedeutet aber, dass auch andere Apps, andere Startups auch Anwendungen bauen können, basierend zum Beispiel auf dieser GPT-3-Software.
Ja. Ich fand das sehr spannend, als ich angefangen habe, damit rumzuspielen, weil der einzige Grund, warum ich Star Trek früher cool fand, war dieser sprechende Computer, der auf jede Antwort, auf jede Frage halt eine Antwort hatte. Und dann, wenn man dann sieht eben halt, wenn dieser in diesem Chat, an dem man diese Antwort geschrieben wird, fehlt ja eigentlich nur noch das Voice-Interface, was das vorliest, müsste mit einer Alexa oder so ja eigentlich eben auch funktionieren. Wo siehst du da Anwendungsbereiche, also wo ist das sinnvoll?
Ich meine, das Gute ist ja, dass zunächst mal dir ChatGPT erstmal richtige Antworten gibt auf deine Fragen. Ja. Das ist ja bei Google anders. Wenn ich was bei Google eingebe, dann kriege ich erstmal 10 Links zurück. Mhm. Und dann darf ich auf all diese Links draufklicken und mir dann irgendwie aussuchen, was da möglicherweise die beste Antwort ist. Und ChatGPT synthetisiert quasi das Ganze schon. Und wenn ich die halt frage, hey, was sind irgendwie, weiß nicht, 5 gute Tipps für vegane Ernährung, dann gibt er mir eben diese 5 Tipps. Das heißt, der Mehrwert, den du innerhalb von Sekunden bekommst, ist erstmal viel höher bei ChatGPT als bei Google. Und dann kannst du quasi einen richtigen Dialog mit ChatGPT führen und den zum Beispiel quasi auch noch richtig framen. Du könntest zum Beispiel sagen, stell dir vor, du bist ein Ernährungsberater. Ich möchte mich vegan ernähren. Ja. Wie funktioniert das? Und dann wird quasi das System schon geprimed auf, aha, ich bin jetzt ja ein Ernährungsberater. Und dann führst du diesen Dialog einfach weiter. Und nachdem dir das Tool irgendwie die 5 besten Ernährungstipps gegeben hat, sagst du zum Beispiel, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Und dann sagt er, ah ja, basierend darauf würde ich jetzt irgendwie das und das irgendwie vielleicht ändern oder sowas. Ne? Mhm. Das heißt, so ein richtiger Dialog. Und das ist ja bei allen anderen Interfaces anders. Also bei Google ist ja jede Suche unabhängig voneinander. Oder auch wenn du mit Alexa, Siri, Google Assistant sprichst, abgesehen davon, dass sie nicht so wirklich smart sind, können die keinen richtigen Dialog mit dir führen. Das heißt, das sind eben so wirklich verschiedene Charakteristika, dass dir sinnvolle Antworten gegeben werden und du theoretisch einen endlosen Dialog mit diesem Tool führen kannst.
Das heißt also, umso mehr wir auch dieses Tool mit Daten füttern, das heißt also, umso mehr Menschen das benutzen, umso besser werden auch die Antworten.
Ja, genau, ja, das ist ja auch so ein Machine Learning Model. Das heißt, die verstehen jetzt ja, okay, wofür interessieren sich auch die Leute? Und die lassen das Tool jetzt ja quasi auf die Menschheit los, ne? Ja. Also OpenAI, jeder darf das benutzen. Die verbrennen damit im Augenblick eine ganze Menge Kohle, weil die Rechenkapazität, die im Hintergrund dafür benötigt wird, die Server, der Stromverbrauch und so weiter, das kostet die echt viel Kohle. Und noch haben sie ja gar kein Geschäftsmodell. Das heißt, im Augenblick sagen sie, hey, wir verlieren jeden Tag ein paar Millionen Dollar, nur damit die Leute das nutzen, damit die es cool finden und dass wir eben noch besser lernen, wofür die Leute sich eigentlich interessieren.
Das funktioniert also auch jetzt schon relativ gut, muss man sagen. Ich habe es mal mit so Online-Marketing-Themen ausprobiert, weil ich mich da am besten auskenne, weil das finde ich ist immer noch die Herausforderung. Man muss ja diese Antwort bewerten können, die da kommt. Also wie du schon sagst, mal bei Google kriegt man die Ergebnisse ausgespielt, da guckt man dann selber und eben recherchiert eben halt dann ja so ein bisschen. Und hier ist es ja eigentlich, ist die Antwort ja gegeben und man nimmt sie ja automatisch halt für wahr. Also was da bei den Online-Marketing-Themen kam, zum Beispiel gefragt, mal wie zum Beispiel kann man Podcast-Reichweite steigern oder ähnliche Sachen. Die Sachen waren nicht falsch, aber jetzt auch nicht wahnsinnig brillant. Das ist eigentlich, was du eben mal so beschrieben hast. Es ist eben mal so eine breiten Antwort, die was taugt. Ja.
Aber von 1 bis 10, wie happy bist du so mit den Antworten?
Wenn 10 sehr happy ist, wie gesagt, ist man eigentlich schon so bei 6 bis 7, würde ich sagen. Also bei weichen Themen noch besser, also zum Beispiel also bei sowas, nicht so technischen Sachen, also was du eben meintest, also irgendwie auch wie so, irgendwie Kochen, Rezepte, solche Sachen, also da schon sehr, sehr happy, das funktioniert sehr gut, ja.
Und das Spannende ist da ja auch noch, dass also die Fragen, die wir stellen, sind ja die sogenannten Prompts, ne? Du musst ja quasi den Prompt eingeben, um die KI dann eben auch zu triggern. Und je besser du dich mit dem Thema auskennst, desto spezifischer kannst du auch die Prompts stellen, ja. Das heißt, es kann halt sein, dass es Themen gibt, mit denen ich mich zum Beispiel überhaupt nicht auskenne und dann stelle ich halt einfach nur eine total generische Frage und kriege auch eine relativ generische Antwort zurück. Aber jemand, der sich mit dem Thema auskennt, der würde die Frage viel besser stellen, viel präziser stellen, würde noch bessere Follow-up-Fragen stellen und dadurch vielleicht irgendwie 5-mal bessere Antworten bekommen. Das heißt, das ist so ein bisschen die gewisse Kunst, wo wir einerseits so ein bisschen lernen müssen, okay, wie benutzt man das Tool, was ist so die Syntax, wie stellt man gute Fragen, aber wo natürlich auch jemand, der eine gewisse Domain-Expertise natürlich auch Vorteile hat, um da eben bessere Antworten aus dem Tool rauszukitzeln.
Das ist schon mal ein wichtiges Learning, was man ableiten kann. Also wenn man solche Technologie halt irgendwie arbeitet, eben halt irgendwie umso spezifischer man die Frage stellen kann, umso besser werden halt die Ergebnisse, also wenn man damit auch vor allem auch weiterarbeiten möchte. Gibt es nur ChatGPT auf dem Markt oder gibt es da noch andere Tools oder Anwendungen, die man sich mal angeguckt haben sollte?
Genau, also es gibt jetzt ja, also gefühlt gibt es jetzt ja tausende von diesen Anwendungen. Da gibt es natürlich jetzt gerade den großen Boom. Alle wollen irgendwie auf diesen Zug aufspringen. Und natürlich werden auch viele davon wieder verschwinden, ist ja ganz normal. Aber es gibt ja immer so eine große, ja, ihr kennt ja immer diese viralen Maps, die es ja immer gibt, ne, wo dann irgendwie steht, okay, es gibt jetzt irgendwie 1000 Tools, dann gibt es irgendwie 1000 bunte Logos, die bestimmten Bereichen zugeordnet werden. Aber diese Bereiche werden im Groben eigentlich quasi das Generieren von Texten, von Bildern, von Audio, von Video. Und innerhalb dieser gibt es halt nochmal spezialisierte Anwendungen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt Textmodelle, dann ist halt ChatGPT total allgemein. Und dann gibt es halt Apps wie zum Beispiel Copy.ai oder Jasper.ai, die konzentrieren sich zum Beispiel auch auf Text, aber im Marketing-Kontext. Das heißt, die können dann meinetwegen wie SEO-Texte schreiben oder die schreiben dir irgendwie 5 Headlines für deinen E-Mail-Newsletter oder die schreiben dir irgendwie eine Ad-Copy für deinen Teaser auf der Website oder so. Ja. Das Spannende ist aber, dass die im Prinzip auch auf das gleiche Tool zugreifen, also auf das gleiche Sprachmodell, also quasi auch aufs GPT 3.5-Modell, aber halt quasi noch so ein bisschen selbst an den Schrauben so ein bisschen drehen und ein bisschen verfeinern, um das eben für Marketing zu optimieren.
Das ist schon eine sehr schöne Brücke, die du gebaut hast. Über die gehe ich sehr gerne. Und zwar wäre meine nächste Frage nämlich immer genau das gewesen. Wie kann ich denn diese Technologie oder diese Tools, die auf dem Markt sind, irgendwie schon als Marketer einsetzen?
Naja, im Prinzip kannst du ja einfach mal die Job Description von jedem Marketer oder Social Media Manager, Content Creator mal anschauen und einfach mal überlegen, was machen die denn so einen lieben langen Tag? Ja. Weiß nicht, wo verbringst du denn so deine Zeit?
Sehr viel mit solchen Anwendungscases, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Ja. Also Text erstellen, irgendwie Copies logischerweise, irgendwie und so weiter.
Aber tatsächlich ist ja zum Beispiel vieles Recherche, ne? Also nehmen wir an, wir schreiben jetzt einen Artikel, zum Beispiel über AI, ne? Wir wollen jetzt einen Artikel über AI schreiben, ja? Oder wir schreiben jetzt irgendwie, weiß nicht, den nächsten OMR-Report über AI. Dann der normale Mensch, der setzt sich ja irgendwie hin vor ein leeres Word-Dokument und brainstormt erstmal und sagt, oh, ich habe jetzt ja diese 100 Bücher gelesen und deshalb erstelle ich mir jetzt erstmal eine Outline irgendwie mit so 10 Bullet Points oder sowas, ne? Jetzt kann ich natürlich in ChatGPT reingehen und einfach sagen, ich schreibe einen Report über künstliche Intelligenz. Bitte gib mir mal 10 Stichpunkte, die eine gute Outline sein könnten. Ja. Und dann kannst du dem irgendwie live zuschauen, dann kommen eben diese 10 Punkte raus. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ah ja, 10 Punkte sind ja ganz cool. Okay, bitte formuliere mal zu jedem dieser Unterpunkte die 3 häufigsten Fragen. Und dann ist meinetwegen die erste Frage irgendwie, was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning oder sowas. Ne? Das heißt, der kann dir eigentlich schon alles vorformulieren. Und das ist quasi im Prinzip der erste Schritt. Wenn du jetzt wolltest, könnte dir die AI, wenn du sie halt quasi promptest, zu jedem Kapitel dann noch irgendwelche Absätze und so schreiben. Dann könntest du auch sagen, okay, jetzt habe ich meinen Text irgendwie schon fertig. Dann kannst du das Ganze eben übersetzen lassen. Dann kannst du sagen, hey, ich will jetzt irgendwie ein cooles Buchcover machen. Dann gehst du in eins von diesen Bilderstellungstools rein, wie zum Beispiel DALL-E oder Midjourney, und sagst und gibst ein Cover für ein Buch im OMR-Stil mit einem coolen Roboter drauf oder sowas, ne, weil es was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Dann kommt da auch wieder irgendwie Entwürfe raus und so weiter und so fort. Also im Prinzip, alles, was mit Content Creation hat, kann dir eben total helfen. Oder du könntest jetzt auch sagen, hey, liebes ChatGPT, schreib mir mal irgendwie einen SEO-Text, damit ich irgendwie immer gefunden werde, wenn Leute nach Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, ChatGPT und Chatbot suchen.
Ist das für dich ein Hilfsmittel oder ist es schon die Lösung? Also von den Ergebnissen, die herauskommen.
Also im Augenblick assistiert es auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung. Also ich bin natürlich jetzt auch gerade dabei, das in meinen Workflow zu integrieren. Wir hatten ja vor 2 Jahren, glaube ich, auch mal, ne, diese Folge zum Thema Content, das ist das neue Coding. Ja. Und da ging es ja darum, dass einerseits Content-Creation-Skills total wichtig sind, aber wie wir ja alle aus dem Alltag wissen, ist es halt ziemliche Fleiß- und Detailarbeit. Ne? Das skaliert jetzt ja nicht so wahnsinnig gut, weil du ja irgendwie Content aufnehmen musst, editieren musst, übersetzen und so weiter. Und da können diese Tools halt einfach extrem gut helfen, wenn sie jetzt zum Beispiel automatisch irgendwie Podcasts editieren können, indem sie irgendwie Sprechpausen oder Versprecher oder sowas oder Füllwörter eben dir raushauen. Dann dauert das Podcast-Editieren vielleicht nicht mehr eine Stunde, sondern vielleicht nur noch 20 Minuten. Und das wird natürlich den Workflow auch total erleichtern.
Das ist auf alle Fälle. Ich überlege mal jetzt, aber es gibt ja auch irgendwie, also jetzt ja auch schon zum Beispiel, dass es immer ja Tools gibt, die zum Beispiel anzeigen, irgendwie ist dieser Text von einem Menschen geschrieben worden oder auch nicht. Ich will so ein bisschen auf diesen SEO-Faktor halt eben raus, eben mal alles, was du jetzt so sagst, sagst ja, okay, das lassen wir jetzt so 2-3 Jahre laufen und dann sind wahrscheinlich ein Großteil der Menschen, die dann das hier hören, haben sehr viel Freizeit. Aber wie siehst du dieses Szenario?
Also zunächst mal gibt es ja diese ganze Debatte, ob jetzt diese künstlich generierten Texte, also wie jetzt zum Beispiel Schulen oder Hochschulen damit umgehen sollen, wenn jetzt keiner mehr selbst seine Aufsätze schreibt, sondern die nur von ChatGPT geschrieben werden und ob es jetzt irgendwie Tools gibt, die quasi erkennen können, dass das irgendwie künstlich erzeugt worden ist. Bei Google, weiß nicht, vielleicht hast du da neuere Updates, da gibt es irgendwie Widersprüchliches. Irgendwie in den letzten Jahren hieß es ja, okay, Google straft halt solche automatisch generierten Texte ab, unter anderem aber auch, weil die Qualität einfach so mies war. Und jetzt gibt es vielleicht wieder Stimmen, die sagen, naja, wenn der Text irgendwie für den User hilfreich ist und es irgendwie gute Texte sind, irgendwie why not? Was ist da dein letzter Stand?
Ich habe da auch irgendwie, das, den Stand, den du gerade kommentierst, den habe ich auch. Ich habe da vielleicht einen ergänzenden Gedanken zu und das war aus dem letzten Podcast, OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und Pitt Klöckner, die eben halt darüber sprechen, ob es überhaupt das Interesse von Google sein kann, so eine Technologie wie ChatGPT einzubinden. Die These, die Pip da vertritt, ist, dass er sagt, immer ja, irgendwie könnte man machen, aber da man ja schon das, was du eben beschrieben hast, die fertige Antwort da bekommt und nicht mehr halt die Auswahl der Suchergebnisse, dann gäbe es ja keine Möglichkeit mehr, da Ads zu schalten. Und deshalb, dass das wohl nicht das Interesse von Google ist.
Genau, ich glaube, das ist ja ohnehin so ein ganz spannendes Thema, ne? Wie, warum Google das jetzt eben nicht hat, ne? Die lassen jetzt ja quasi so ein bisschen durch die Hintertür verlauten, ja, haben wir schon und können wir alles viel besser. Aber wir releasen es eben nicht, weil sie einerseits sagen, hey, wir sind ja Google, wir haben irgendwie, weiß nicht, 2 Milliarden User. Mhm. Und wir wollen da eben nicht so, wir wollen da ein besseres Produkt anbieten, wenn wir es schon machen. Mhm. Also wir sind quasi nicht so ein kleines Startup, sondern sind halt eine große Firma. Und man muss ja auch sagen, dass bei ChatGPT, das Problem dabei ist ja, die Antworten, die hören sich ja rein sprachlich so perfekt an und eben auch so selbstbewusst, ja, dass man immer denkt, okay, das muss ja irgendwie stimmen. Und manchmal ist es einfach totaler Quatsch. Ne? Mhm. Und wenn du dich halt mit dem Thema nicht auskennst, erkennst du es halt nicht, dass es eigentlich totaler Quatsch ist. Und Google sagt einfach, hey, wir wollen ein besseres Produkt anbieten. Und dann ist natürlich auch noch so, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass jeder Request, den ich da reinhacke, der kostet ja OpenAI richtig viel Geld. Ne? Man weiß nicht so genau, ob es jetzt irgendwie 1 Cent sind oder 5 Cent pro Request. Aber noch haben sie ja kein Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, jeden Tag verbrennen sie halt irgendwie Millionen von Dollar. Und wenn jetzt auf einmal jetzt 2 Milliarden Leute jetzt bei Google das die ganze Zeit reinhacken würden, mhm, und Google muss jedes Mal irgendwie 3 Cent pro Request zahlen oder hat eben Kosten von 3 Cent, dann wird es natürlich ein relativ unattraktives Geschäftsmodell. Aber es kann natürlich sein, dass Google selbst natürlich jetzt auch in diesem Innovators-Dilemma drinsteckt, eigentlich weiß, dass für den User ChatGPT in manchen Dimensionen besser ist, mhm, und sie sich aber sagen, ah, wir haben aber noch kein Business Model oder es kannibalisiert uns. Und dann kann es natürlich schon sein, dass entweder jemand Neues um die Ecke kommt oder jetzt eben in einem Fall Microsoft einfach OpenAI ja da eben jetzt massiv einsteigt oder sogar irgendwann übernimmt und dann eben in Bing integriert, ja, und die Leute irgendwann sagen, hey, Google, die bringen mir keine guten Suchergebnisse, dann gehe ich doch jetzt mal zu Bing.
Ist auf alle Fälle irgendwie spannend, was da einmal so alles entstehen wird und wie sich da dieser Markt weiterentwickeln wird. Ich pack auch den Link zu dem Podcast, den ich eben meinte, mal in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das mal anhören. Lass uns mal wieder die Kurve kriegen zu dem, bis es soweit ist und was man jetzt damit machen kann. Du hast ja eben schon zum Beispiel diesen Autopublishing-Case eben halt beschrieben, hab ich mit Kinderbüchern zum Beispiel gesehen, dass Text eben halt erstellt wird, Bilder dazu und die dann so im Selbstverlag rausgebracht werden. Du hast auch schon gesagt, du hast es in deinen Workflow integriert. Was sind denn so Alltagsanwendungsbeispiele, die du dir sehr gut vorstellen kannst, wo so eine Technologie sehr hilfreich sein kann?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Prompten halt sehr, sehr wichtig ist, dass man das einfach gut beherrscht, ne, und so diese Syntax und Befehle gut kennt. Ich glaube, was halt so ein richtiger Unlock ist, wenn du eben ChatGPT irgendwie mit Excel oder mit Google Sheets kombinierst. Ja. Da gibt es ja bei OpenAI auf der Webseite, da gibt es ja so einen API-Schlüssel, mhm, und dann kannst du im Prinzip OpenAI mit oder ChatGPT eben mit Google Sheets eben connecten. Mhm. Und dann kannst du im Prinzip, so wie du bei Excel oder bei Google eben einen Befehl eingibst, wie Summe oder so, mhm, kannst du jetzt einfach eingeben GPT. Und dann kannst du eben in die Klammer quasi einfach den Prompt reinhauen, ja, und dann halt da einfach viele Fragen stellen. Und stell dir mal vor, ich bin jetzt ein Online-Shop, ich bin jetzt der Zalando und habe jetzt irgendwie eine Spalte mit irgendwie 100 Produkten, grüne Schuhe, blaue Schuhe, gelbe Schuhe und so weiter, mhm, und will jetzt irgendwie SEO-Texte dazu haben. Ja. Ne? Dann bin ich ja in der Vergangenheit hergegangen und dann habe ich ja irgendwie den Werkstudenten eingestellt und habe dem gesagt, hey, hier ist das Briefing, bitte schreib mir mal irgendwie zu den 100 Produkten irgendwie einen SEO-Text, Keyword-Dichte so und so und irgendwie 250 Wörter lang und so, mhm, oder so. Ne? Das kannst du jetzt im Prinzip mit so einem Befehl ganz einfach machen und gibst einfach ein, hey GPT, Prompt, schreib mir einen SEO-Text zu dem Produkt, was in Zeile A1 steht, ja, 100 Wörter lang, so und so, und dann spuckt er dir diese ganzen SEO-Texte aus. Ob die jetzt gut sind, ist nochmal eine andere Frage, die muss natürlich nochmal manuell reviewed werden, mhm, aber das wäre eben ein Beispiel, wie jetzt eben auch Marketer oder SEOs eben auch so ein Tool nutzen können.
Also eine wahnsinnige Zeitersparnis, die schon mal dahinter steckt, dass man halt nicht auf der weißen Seite auch anfängt, was du eben meintest, wenn man so eine Gliederung erstellt oder ähnliches.
Ja, oder auch, wenn du Recherchen machst, ne? Also auch vieles, was so Unternehmensberater machen, ne? Und so ein Unternehmensberater, selbst bei den Top-Strategieberatungen, die machen ja auch sehr viel Benchmarking, ne? Dann heißt es zum Beispiel, mach mal einen Wettbewerbsvergleich zwischen BMW, Tesla und Mercedes, ne? Was deren Elektroautos angeht. Und dann würdest du ja irgendwie sowas raussuchen wie, okay, welche Autos haben die eigentlich, welche Reichweite haben die, wie viel kosten die, wie schnell können die fahren, wie viel Reichweite haben die und so weiter. Mhm. Und dann würde sich ja zum Beispiel, keine Ahnung, bei McKinsey oder BCG, ein hochbezahlter Mensch irgendwie hinsetzen, ja, und im Prinzip ganz blöd auf die Webseiten gehen, um halt diese Informationen irgendwie einzusammeln, was jetzt ja nicht besonders sinnvoll ist, ja. Und jetzt kannst du im Prinzip zu ChatGPT sagen, hey, vergleich mir mal den Tesla Model X, den BMW X5 und den Porsche Cayenne hinsichtlich dieser Kriterien. Ja. Und dann spuckt er dir alles aus.
Spannend. Was ich noch sehr spannend fand, war irgendwie auch jetzt im Agenturkontext, dass es eine Zeitersparnis ist, eine Persona damit zu bauen. Also halt, wenn man eine Kampagne plant, dass man da auch sich einfach immer schon Drafts geben lässt, die man dann immer noch editieren muss. Ich hatte einen Post gelesen, dass jemand sagte, dafür haben wir früher 2 bis 3 Tage gebraucht mit dem ganzen Team. Das schaffen wir jetzt in 2 Stunden.
Genau, gut, dass du sagst, Agenturen. Also ich glaube, Kreativagenturen, die machen ja oftmals einen richtig guten Job und haben halt richtig gute Ideen, aber die sind halt zum Teil auch sehr teuer. Das dauert sehr lange und sind ja für viele Kunden auch unerschwinglich. Ne? Ja. Und am Ende kommt dann vielleicht am Ende auch nur, in Anführungszeichen, ein Logo raus, ein Corporate Design und vielleicht irgendwelche Slogans oder so. Und solche Sachen kannst du halt auch super an diese Tools auslagern, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt eine neue Yoga-Marke. Irgendwie gib mir mal 10 Vorschläge für irgendwie, weiß nicht, so ein Werbeslogan oder ein Claim oder sowas. Ja. Ne? Dann spuckt er dir das eben aus. Oder du kannst auch sagen, hey, mach mal ein Corporate Design für mich. Sagst du an einem anderen Tool, ne? Also jetzt nicht ChatGPT vielleicht, sondern irgendein so ein Bildertool. Und sagst, hey, mach doch mal ein Brand Guide für mich. Und das soll minimalistisch sein und meine Farben sind schwarz, weiß und grau, aber mit der Akzentfarbe orange und mach mir mal einen Vorschlag. Ja. Ne? Und dann wird es halt auch sofort ausgespuckt. Das ist jetzt natürlich nicht das, was du Copy-Paste benutzt, um eine nationale Werbekampagne zu schalten, aber du hast halt erstmal schon super gute Ideen, mit denen der Designer dann vielleicht weiterarbeiten kann.
Das stimmt. Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, wenn man verschiedene Technologien miteinander kombiniert. Das hatte ich im Bereich Inneneinrichtungen gesehen. Dass du eben halt dann, das habe ich auch selber ausprobiert, habe ich mir per ChatGPT ein Raumkonzept erstellen lassen. Ich habe halt eben auf Anforderungen, die ich, wenn ich zu Hause mein Podcast-Studio anders einrichten wollte, was ich mal da brauche. Ich habe das dann hochgeladen in eine andere Technologie, die mir das dann als Bild ausgegeben hat. Das war auch sehr spannend, dass das funktioniert. Ja.
Und warst du zufrieden? Waren die Ergebnisse gut?
Das noch nicht, war aber auch eine sehr spezielle Anfrage. Ich glaube, in dieser Studiogeschichte, ich habe es einmal mit dem Wohnzimmer ausprobiert, das war schon, also das war Möbelhausqualität. Also wo du sagst, okay, irgendwie das Rad wurde jetzt nicht neu erfunden, aber eben halt, wie du schon, ist eigentlich genau das, was du beschreibst, diese der Punkt, wo du anfangen kannst, wo du halt eine Idee hast, die du weiterentwickeln kannst. Also einfach diese Seite, du hast nicht mehr diese weiße Seite und sagst, okay, jetzt starten wir halt ein Projekt, sondern du hast sehr viele Informationen, mit denen du weiterarbeiten kannst, die du weiterentwickeln kannst. Das empfinde ich persönlich als große Arbeitserleichterung.
Und gut, dass du so Inneneinrichtung sagst, weil ich hatte auch mal jemanden bei mir, der mir geholfen hat, das Office zu planen. Und das ist natürlich schon ein ziemlich langwieriger Vorgang, ne? Also du musst erstmal jemanden finden und dann kommt die Person zu dir nach Hause, die schaut sich das Ganze an und dann werden Fotos irgendwie genommen, dann wird der Grundriss irgendwie aufgezeichnet, gesketcht und dann werden Entwürfe gemacht, ne? Das dauert einfach furchtbar lange und kostet natürlich total viel Geld. Und jetzt gibt's ja Services wie den du beschrieben hast. Du hast ja so eine Seite, die heißt irgendwie Interior AI. Da ladest du im Prinzip einfach ein Bild jetzt von deinem Office hoch und gibst dann irgendwie einen Stil ein und sagst, das soll jetzt irgendwie verspielt Startup-mäßig sein oder irgendwie skandinavisch minimalistisch. Und dann haut er dir halt einfach die ganzen Designs rein. Vielleicht in Zukunft auch noch mit irgendwelchen Affiliate-Links oder so. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall spannende Anwendungsmöglichkeiten.
Ja, stimmt schon. Quasi mal irgendwie AI-Shopping. Ja.
Ja, genau. Aber natürlich ist es für den Interior-Designer, den ich ja gerade eben beschrieben habe, der normalerweise für diesen ganzen Prozess ja irgendwie viel Geld verlangt, der kann natürlich diese Tools auch nutzen, um seine Arbeit schneller und besser zu machen. Mhm. Aber wenn er sich nicht weiterentwickelt, dann wird es natürlich irgendwann hinfällig.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Hast du noch eine Idee oder hast du noch ein Beispiel gesehen, wo man das gut einsetzen kann?
Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass in diesem Kontext ja immer viel über, in Anführungszeichen, Kreativarbeit gesprochen wird. Also quasi irgendwie Bilder und Texte. Aber ich glaube eben auch, dass Leute, die mit Daten arbeiten, eben sehr gut damit einfach Inputs einfach ziehen können, ne? Wie ich es gerade beschrieben habe, mit irgendwie so Market Research über Excel und so und diesen Schnittstellen. Es gibt ja auch Leute, die komplett irgendwie Coding eben damit machen. Dass sie eben sagen, hey, schreib mir mal einen Computercode, um irgendwie A, B und C zu machen oder sowas, ne? Oder bau mir mal irgendwie, ein Machine Learning Modell oder sowas, ne? Oder ein Computerkript, ein CSS oder sowas, um eine Webseite zu bauen. Und was du da ja machen kannst, ist ja nicht nur so, dass du Sachen eine Frage stellst, eine offene, und dann irgendwie eine Antwort kriegst. Du kannst ja zum Beispiel auch deinen bestehenden Text oder deinen bestehenden Computercode irgendwie da reinhauen und dann sagen, ja, schreib's mal kürzer, schreib's mal eleganter. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja normalerweise hat ja ein Redakteur oder wenn du jetzt, es gibt ja normalerweise einen Journalisten, so wie ich es verstehe, der schreibt einen Artikel und dann gibt es ja nochmal den Redakteur, der liest irgendwie drüber und der editiert dann nochmal, macht Verfeinerungen, macht vielleicht auch die Headline und so. Und wenn du so einen Menschen zum Beispiel nicht hast, dann könntest du zum Beispiel einfach deinen Artikel da reinhauen und irgendwie sagen, okay, schreib mal, formulier das mal besser, schreib es vielleicht ein bisschen kürzer. Oh Mist, jetzt bin ich ja doch über meinem Zeichenlimit gelandet, jetzt habe ich doch 1300 Wörter. Mhm. Kannst du es irgendwie 900 Wörtern schreiben? Kannst du noch irgendwie eine Zusammenfassung schreiben und vielleicht auch noch ein paar SEO-Keywords? Das heißt, du kannst auch deinen bestehenden Input da rein kopieren, um dann eben Feedback zu bekommen. Und es funktioniert eben für Texte, aber dann eben auch für Computercode.
Also wir hatten, ich sammle mal gerade so Branchen, für die das irgendwie, wo man dann schon mitarbeiten kann, über die schon gesprochen haben. Wir haben also jetzt über alle Content Creator gesprochen, wir haben über SEOs gesprochen, wir haben über Analysten auch gesprochen, im weitesten Sinne über Grafiker haben wir gesprochen. Inneneinrichtung hatten wir als Thema, Autoren, also eigentlich kann man mal zusammenfassen, eigentlich alles, wofür du keine Werkstoffe brauchst, so ein bisschen.
Ja, genau. Also alles, was ja heutzutage so unter Knowledge Worker ja irgendwie verstanden wird, ne? Also Knowledge Worker, also ja, eben dann, also sowohl die, ich sag mal, analytischen als eben auch die kreativen Berufe. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist eben dieses Thema auch für alle so relevant, ne? Weil bei den meisten Themen, also es gibt ja viele so Tech-Trends oder sowas, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Podcasting ist wie ein Megatrend oder sowas, also stimmt schon, ich liebe Podcasts, aber wie viele Leute launchen realistischerweise ihren eigenen Podcast? Ja. Oder selbst wenn du jetzt sagst, boah, jetzt gibt's irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, TikTok hat viel bessere Creation-Tools als irgendwie Instagram Reels, ist auch wichtig, aber wie viele Leute werden TikTok-Creator? Aber ich glaube, irgendwie Tools zu nutzen, um irgendwie besser recherchieren zu können, besser arbeiten zu können, effizienter zu sein, Inhalte zusammenfassen zu lassen, recherchieren zu können, das betrifft ja alle. Und deshalb glaube ich, dass es halt so eine ganz wichtige Komponente für uns sein wird. Und vielleicht ist es irgendwann so, dass wir gar nicht mehr so drüber nachdenken, von wegen so, das ist jetzt irgendwie die AI oder so, sondern halt die Leute genauso selbstverständlich, wie sie heute Computer benutzen, halt sagen, ja, okay, es sind halt irgendwie weitere Tools. Aber wenn halt eine Software auf den Markt kommt, die jetzt halt nicht solche smarten Assistenten hat, dann wird die wahrscheinlich vom Kunden gar nicht mehr akzeptiert, weil die dann einfach viel zu kompliziert zu bedienen ist.
So ein Marketing-Case, der mir auch noch einfällt, ist, das ist ja was, was man aus Asien kennt, sind ja virtuelle Influencer, immer, die es da schon gibt, die da ja immer noch sehr erfolgreich sind. Das macht diese Technologie jetzt ja auch viel einfacher und vor allem schneller möglich. Auch jetzt wieder irgendwie TikTok-Accounts eben halt gesehen, wo Menschen Avatare halt gebaut haben, weil es ja unglaublich einfach ist, mit der Technologie ein Skript erstellen zu lassen, was dann so ein Avatar halt vorliest und die in sehr kurzer Zeit eben halt dann großen TikTok-Account hochgezogen haben, wo es einfach nur um Wissensvermittlung ging.
Ja, genau, das ist ziemlich einfach. Also es gibt ja immer so Out-of-the-Box-Avatare, ne? Dann kannst du dir irgendwie so, weiß nicht, 5 irgendwie auswählen, dann gibt es irgendwie meine Dinge, die Jenny, die Emma, den John und den Jim. Ja. Ja, und dann sagst du halt, okay, welcher passt mir so von der Optik und von der Sprache so am besten? Und dann fütterst du den mit Skripten und dann spricht er das halt mehr oder weniger flüssig. Mhm. Also auf Englisch schon exzellent. Also bei Englisch klingt es total natürlich. Bei Deutsch meistens noch so ein bisschen hölzern und so ein bisschen künstlich. Aber das ist halt total spannend, weil dann genau virtuelle Influencer, also jetzt auch, weil wir das letzte Mal haben wir auch mal über Metaverse und so gesprochen. Mhm. Und bei Metaverse, da geht es ja natürlich viel um digitale Welten, um Gaming, um Charaktere, digitale Assets und so weiter. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, ich kann jetzt per Knopfdruck mir irgendwie, weiß nicht, 10.000 irgendwie NFTs ausspucken lassen, ja, ne, in verschiedene Varianten, 10.000 Bored Apes, oder mir irgendwie so eine Roblox-Welt bauen lassen oder irgendwie so ein, irgendwie so Gaming-Assets bauen oder virtuelle Avatare, dann wird man da natürlich auch eine Explosion in Content einfach sehen. Das heißt, ich glaube, das Thema Metaverse, was ja vielleicht zum Teil so ein bisschen vielleicht stockt, weil da nicht so viel Content kommt und man nicht so recht weiß, Mensch, soll ich da jetzt in den Content da investieren? Der wird natürlich auch davon profitieren, dass die Eintrittsbarrieren halt immer viel geringer werden.
Ja, zum Thema Onboarding Metaverse lade ich dich dann das nächste Mal ein, dass wir das Thema mal knacken.
Ach, haben wir noch gar nicht gemacht.
Nee, stimmt, das fehlt noch auf unserer Liste. Irgendwie, was denkst du denn, wie dieses Thema weiterentwickelt? Also jetzt könnte man es ganz gut framen und könnte sagen, alles klar, es ist eine unglaublich spannende Technologie mit viel Potenzial. Man lotet das immer so ein bisschen aus, aber es braucht immer noch einen klugen Kopf oder einen Menschen, der das bedient, um das weiterentwickeln zu können, was man da sieht. Wie glaubst du, geht das weiter?
Also ich glaube, wir werden jetzt erstmal den mega Hype erleben mit all den guten und schlechten Seiten, die es immer mit sich bringt. Ne? Also natürlich irgendwie total viele, viele komische Geschäftsmodelle, die dann vielleicht auch scheitern werden. Wir sehen aber jetzt, dass natürlich die VCs da eben sehr viel investieren. Ich glaube, wir werden einen großen Unterschied sehen. Also am Ende ist es ja relativ kompliziert, diese Modelle eben auch zu bauen. Ja, das heißt, ich glaube, es wird halt einige sehr große Companies geben, wie jetzt zum Beispiel OpenAI, die eben diese ganz allgemeinen Modelle bauen. Und dann wird es kleinere Startups geben, die vielleicht diese Modelle verwenden, vielleicht mit eigenen Daten anreichern, zum Beispiel ChatGPT für Anwälte, ChatGPT für Mediziner oder sowas. Ja. Und dann quasi ein eigenes User-Interface und vielleicht noch eigene Daten eben noch mit anreichern wo du dann sagst, hey, das ist ein super spannendes, Abo-Modell zum Beispiel, wo du dann solche SaaS-Modelle dann eben aufbauen kannst. Also ich glaube, viele Companies werden sich überlegen, wie kann ich diese Tools nutzen, um entweder solche B2C-Tools zu bauen, wie jetzt zum Beispiel coole Avatare bauen oder meinetwegen auch der virtuelle Therapeut oder sowas. Ja. Oder B2B-Use-Cases, wo du einfach sagst, hey, das ist jetzt ein Tool, was Content-Creatern, Marketern, Anwälten und Ärzten den Workflow total erleichtert und die irgendwie alle happy sind, dafür, weiß nicht, 1.000 Euro im Monat zu zahlen.
So ein erster Schritt könnte ja auch sein, so ein Freemium-Modell, dass zum Beispiel die Anfragen limitiert sind halt pro Tag. Gibt es ja auch schon bei anderen Tools oder Apps immer, die man sieht, dass du dann 5 Versuche pro Tag hast und danach dann dafür Geld bezahlen musst.
Ja, genau. Es gibt ja einerseits bei Midjourney, das ist ja eins der besten Bilder-Tools. Ja. Da hast du irgendwie so 25 Free Tries oder so und dann bezahlst du eben dafür. Das heißt, da habe ich jetzt auch schon meine $30 im Monat weg. Und bei ChatGPT ist ja auch so, ne, dass die ja quasi, also im Augenblick ist das Tool ja relativ schwer zu erreichen, weil ja da total viel Traffic drauf ist. Und jetzt haben sie ja auch schon quasi die Premium-Version angekündigt. Und ich glaube, Premium-Version wird einerseits immer bedeuten, mehr Features, also bessere Verfügbarkeit, schnellere Speed, also schnellere Bearbeitungszeit. Dass quasi, wenn ich und du jetzt beide jetzt irgendwie eine Anfrage stellen in ChatGPT oder in so einem Bilder-Tool, aber du die Premium-Version hast, dann landet halt deine zuerst halt quasi im Prozess und meine ist halt quasi in der Warteschleife und wird erst nach dir abgearbeitet. Aber ich glaube, es geht auch darum, wie darfst du eigentlich diese Ergebnisse überhaupt verwenden? Ne? Und dann wird es ja, das ist ja bei so Bilderdatenbanken ja auch so, dass du sagst, naja, wenn du jetzt irgendwie bei Unsplash irgendwelche Bilder benutzt für privat, ist es was anderes als kommerziell, dann brauchst du halt wieder die kommerzielle Lizenz. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass bei irgendwelchen Bilder-Tools, wenn du jetzt sagst, okay, wenn der Rolf die für sich benutzt, ist gut, aber wenn du die jetzt irgendwie benutzt als Illustration für den OMR-Report, dann musst du halt eine andere Lizenz dafür kaufen, auch wenn die AI das für dich generiert hat.
Gerade schon wieder das perfekte Geschäftsmodell gebaut, was du gerade rausgehauen hast. Man setzt sich davor, lässt sich von ChatGPT die häufigsten Suchanfragen in Bilddatenbanken ausspucken und lässt sich dann eben mal von einer anderen KI perfektes Stockmaterial dafür erstellen und lädt das dann auf irgendeine Bilddatenbank hoch.
Ja, genau.
So einfach kann es sein im Kleingedachten. Ja. Um das noch einmal rauszuarbeiten, denkst du, es wird da noch Konkurrenzanbieter geben perspektivisch oder wird es immer die eine KI bleiben?
Du wirst in den meisten großen Bereichen hast du halt, ich sag mal, immer so drei grundlegende, ich sag mal, Modelle. Und auf diesen Modellen werden halt wieder ganz viele Apps eben aufgebaut. Also wir haben ja eben schon, im Bereich Bildgenerierung, also Text-to-Image, gibt es ja im DALL-E, was ja auch zu OpenAI gehört, Midjourney und eben Stable Diffusion. Ne? Und das sind eben drei Konkurrenzmodelle. Und da kann man jetzt immer drüber streiten, wer von denen hat jetzt den besten Output, welcher Stil gefällt mir jetzt am besten. So, aber die drei, die haben natürlich massiv investiert, um eben diese Modelle eben zu bauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt irgendwie auch irgendwie so ein cooles Bildgenerierungstool machen, dann können wir entweder sagen, wir wollen das vierte Tool werden und ein Konkurrent werden zu DALL-E und Midjourney und zu Stable Diffusion. Oder wir sagen, nee, wir sind ja nicht bescheuert, wir können das gar nicht. Wir wollen einfach eine lustige App aufbauen, um zu sagen, Leute können sich im Simpsons-Stil irgendwie malen lassen. Ja. Und dann würden wir einfach uns quasi andocken an zum Beispiel Stable Diffusion, würden halt quasi mit deren Modell arbeiten, würden denen dafür auch Geld geben und würden einfach nur quasi quasi User-Interface bauen und halt quasi das Marketing hin zum Endkunden machen. Also auch zum Beispiel diese Lensa-AI-App, ne, mit diesen virtuellen Avataren, die ja so viral gegangen ist, die haben ja auch nichts selber gebaut, sondern bauen eben auch auf den Bildmodellen der anderen auf. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ich glaube, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche wie Text und Bild. Da wird es 3-4 große Player geben, die wahnsinnig viel Geld investieren, um die Infrastruktur zu stellen. Und jeweils auf diesen Modellen wird es tausende von Startups geben, die halt im Prinzip nur den obersten Layer machen, also quasi das User Interface, das Marketing und so ein bisschen Use Cases.
Klingt so ein bisschen wie der Suchmaschinenmarkt, wenn ich ehrlich bin, so von der in Richtung Marktperspektive.
Ja. Ja, genau, ja. Also es macht ja auch total viel Sinn, ne, dass du halt sagst, das ist einfach nicht effizient ist, wenn jetzt jeder die gleichen Modelle versucht zu bauen, sondern du sagst halt, okay, ein paar Leute machen halt das große Investment und verkaufen es quasi weiter. Zum Teil gab es ja auch, oder es gibt es ja auch schon vor diesen AI-Sachen. Also wenn du heute zu Amazon Web Services gehst, zu Microsoft Azure oder auch zu Google Cloud, da kannst du ja nicht nur Rechenleistung kaufen, sondern eben auch Algorithmen oder Machine Learning Modelle in anderen Kontexten. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Online-Shop bin, dann werde ich ja auch nicht von null an eine Recommendation Engine bauen, sondern vielleicht irgendwie die von, weiß nicht, Amazon irgendwie so stockmäßig nehmen und dann halt versuchen, die für meinen, Online-Shop für Wanderausrüstung halt so ein bisschen zu feintunen.
Ja. Richtig spannend, was da unterwegs ist. Lass uns jetzt am Ende mal noch die Klammer in die Praxis ziehen. Wir wollten ja ein Onboarding machen. Wenn jetzt jemand sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder eben halt das in seine Workflows integrieren, wie würdest du sagen, sollte er oder sie anfangen? Also welche Tools oder Apps sollte er sich mal angucken? Wie kann man vielleicht auch den eigenen Tagesablauf oder die eigene Arbeitswelt überprüfen, ob da Potenzial da ist?
Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall so schnell wie möglich mit diesen Tools einfach rumspielen, da auch neugierig sein, viel Zeit damit verbringen. Und ich glaube, die beiden wichtigsten sind sicherlich irgendwie ChatGPT und wahrscheinlich Midjourney, also einmal für Texte und einmal für Bilder. Da gibt es natürlich noch viele Spezialtools, wie die ich vorhin genannt habe, ne, wie für SEOs, für Marketer, für virtuelle Avatare und so. Aber ich glaube, die Basistools sind schon ChatGPT und Midjourney. Und da würde ich halt einfach versuchen, richtig gut im Prompting zu werden. Dass du halt sagst, okay, ich kann natürlich so Basisprompts eingeben, wie male mir eine gelbe Katze. Oder was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning, aber das sind ja solche Basisfragen. Ja. Und mit der Zeit muss man einfach immer versuchen, besser in diesem Prompting zu werden und dann eben auch zu verstehen, wie kann ich möglichst detailliert dann eben auch Fragen stellen. Und man sollte das Ganze dann auch gar nicht nur dazu benutzen, um irgendwie lustige Fragen zu stellen, sondern sich auch wirklich überlegen, Mensch, das, was ich immer mache, meinetwegen Research, was ein total manueller Prozess ist, wie könnte mir so ein Tool dabei helfen? Und da musst du vielleicht schon nicht irgendwie programmieren, aber du musst schon so an so Workarounds denken und sagen, okay, jetzt müsste ich vielleicht irgendwie eine Excel-Tabelle füllen mit bestimmten Feldern und die wiederum als Prompt verwenden, damit mir dann irgendwie ChatGPT irgendwie Ergebnisse ausspuckt. Aber ich glaube dann, wenn du mal deinen eigenen Workflow analysierst und einfach überlegst, okay, was davon könnte im Prinzip auch jeder, also im Prinzip jeder Job, den auch ein 14-jähriger Praktikant übernehmen könnte, kann vermutlich ChatGPT für dich auch machen. Und ich glaube, da würde ich ansetzen.
Das ist mal eine sehr spannende Perspektive und vor allem auch ein sehr spannender Ausdruck. Ich glaube, das Wort spannend habe ich heute am meisten in dieser Episode gemacht. Es ist aber auch wirklich eine richtig interessante Welt und vor allem, es ist selten, dass man mal sieht, dass da was entsteht und vor allem eine Marktreife erreicht und man das so von der Seitenlinie aus mitverfolgen kann. Das, glaube ich, passiert hier gerade, was eigentlich so das Netz und das eigene Arbeiten auch nachhaltig verändert.
Was wir jetzt machen könnten, ne, mit solchen AI-Tools, wir könnten jetzt zum Beispiel den Podcast editieren und dann nicht nur meine ganzen Füllwörter rausschmeißen automatisch, sondern eben auch Suchen ersetzen machen und dann eben sagen, jedes Mal, wenn Rolf spannend gesagt hat, bitte irgendwie ersetzen, jedes zweite Mal durch irgendwie aufregend oder faszinierend. Ja. Und zwar in deiner Stimme. Ja. Ne? Also das geht ja auch schon, dass sie einfach deine Sprachfitzel dann irgendwie nehmen und sagen, okay, gut, das und das ist die Stimme vom Rolf. Wenn ich jetzt mal irgendwie 10 Minuten Material von dem habe, dann kann ich irgendwie auch easy spannend durch faszinierend ersetzen. Also das sind eben auch einfach coole Sachen, die da in Zukunft auf uns zukommen.
Also ihr da draußen, wenn die Anzahl des Wortes spannend in der Aufnahme, die ihr gerade gehört habt, signifikant gesunken ist, dann wisst ihr, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, Theo.
Genau, dann hat ihn Rolf entweder ein Sprachtraining besucht oder die Software benutzt.
Theo, vielen Dank für deinen Besuch mal wieder im Podcast. Es ist immer richtig toll, mit dir solche Zukunfts- und Trendthemen einfach mal auseinanderzunehmen, weil du die unglaublich gut erklären kannst. Und ihr da draußen, wenn ihr schon Erfahrungen mit dieser Technologie gemacht habt, irgendwie mit ChatGPT, einen richtig guten Prompt habt, den ihr ausprobiert habt oder ähnliches, macht gerne wie immer mal einen Post fertig, taggt da Theo und mich drin, dann führen wir mit euch gerne die Diskussion in diesem Internet weiter und ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch, Theo, und was dir dann noch so einfällt, was man dieser Technologie machen kann.
Also das Thema wird uns auf jeden Fall durch 2023 und länger begleiten. Also da macht es sicherlich Sinn, in ein paar Monaten einfach mal ein Update zu machen, um zu schauen, welche neuen Anwendungsfälle gibt es, welche neuen Apps gibt es, welche neuen Companies. Und dann können wir auch einfach mal schauen, wie wir vielleicht auch jeweils das Ganze in unsere Workflows integriert haben.
Invite geht raus. Ich danke dir, Theo.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und wir haben diesen Podcast nicht von der KI nachbearbeiten lassen, sondern von unserem sehr, sehr guten Tonmeister Lukas. Und ich bin sehr froh, dass der bei uns hier an den Reglern sitzt und das macht. Ich habe mich aber bei dem Podcast so ein bisschen erwischt gefühlt, wenn Theo mich immer gefragt hat, warst du denn zufrieden mit den Ergebnissen, die du gekriegt hast? Denn so im Nachgang ist mir aufgefallen, wenn ich gesagt habe, ja, so mittel. Das lag natürlich daran, dass ich einfach nicht gut genug gefragt habe. Und das stimmt tatsächlich. Ich habe das nochmal so ein bisschen verfeinert eben halt nachher. Und das ist ja genau der Punkt, den Theo in diesem Podcast halt hier macht. Umso präziser und genauer du fragst. Das heißt eben halt, auch wenn du eine Person entwickeln willst, zum Beispiel eben halt für eine Kampagne. Also umso detaillierter du deine Anfrage stellst, umso mehr Vorbereitung du in das Benutzen dieser Technologie halt eben hier reinsteckst, also wie du die KI halt für dich arbeiten lässt, umso besser sind eben halt auch die Ergebnisse und umso besser eben halt dann auch die Arbeitserleichterung für dich. In dem Thema KI stecken natürlich noch eine ganze Menge andere Fragestellungen drin. Die haben wir heute mal gar nicht behandelt. Ist das zum Beispiel sicher? Macht das Sinn, quasi mal ungefilterte Fragen oder Antworten da einfach so unkompliziert im Raum stehen zu lassen im Vergleich zu Google? Das sind alles Dinge, um die man sich mal Gedanken machen sollte. Uns ging es heute einfach mal dazu, euch das Potenzial der Anwendungsmöglichkeiten von dieser Technologie zu zeigen. Und das ist tatsächlich im Moment sehr, sehr faszinierend. Teilt gerne mal eure Erfahrungen mit uns. Macht gerne mal einen Beitrag fertig zu der Episode. Taggt da gerne Theo oder mich drin oder OMA Education. Dann bekommen wir das auch mit. Sagt einfach mal, wie eure Erfahrungen mit der Arbeit mit ChatGPT oder eben halt mit einer anderen App, die ihr in dem Bereich benutzt, halt irgendwie sind. Welche Projekte ihr vielleicht damit umgesetzt habt. Welche sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten seht ihr da? Ist das eine Hilfe für euch eben halt schon im Arbeitsalltag oder ist das noch ganz, ganz weit weg von dem, was ihr tut? Würde mich wirklich interessieren und um auch mal selbst auf neue Ideen zu kommen, wie man das einsetzen und benutzen kann. Also macht da wirklich gerne einen Post fertig. Dann habe ich wie immer noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Wenn ihr es ein bisschen bodenständiger haben wollt und nicht über das Thema KI gerade nachdenkt oder vielleicht sogar überlegt, wie ihr die Ergebnisse, wir haben ja auch darüber gesprochen, zum Beispiel, wie man Bilder oder anderen Content damit jemand generieren kann, in der Praxis umsetzen könnt, dann empfehle ich euch unseren neuesten OMR-Report, den wir gerade bei OMR Education geschrieben haben. Und da geht es um das Thema Instagram-Marketing. Insgesamt 8 Experten haben an diesem Report mitgearbeitet und der macht dich richtig fit im Bereich Instagram-Marketing und ist eigentlich mit dem, was wir eben besprochen haben, eine sehr interessante Technologie. Du kannst ja dir theoretisch auch Bilder generieren lassen oder halt passende Copies und Texte, eröffnet dir also völlig neue Möglichkeiten zum AB-Testing und wie du die dann auf dieser Plattform richtig gut spielen kannst, diesen guten Content, den du eben halt erstellt hast. Das heißt, wie du als Brand organische Reichweite auf dieser Plattform erzeugen kannst, das erklären wir dir auf über 100 Seiten im aktuellen OMR-Report zum Thema Instagram-Marketing. Gibt auch wie immer einen Redaktionsplan zum Download und viele, viele andere spannende Dinge, die dir das Leben als Marketer oder Marketerin auf Instagram erleichtern. Den Report findest du unter omr.com/report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch wie jede Woche über deinen Support. Pack uns doch zum Beispiel mal in deine WhatsApp-Arbeitsgruppe und sag dir, gibt einen richtig coolen Podcast, den ich jeden Montag höre. Da nehme ich für unser Marketing die und die Sachen mit. Lass uns doch vielleicht mal den Hack ausprobieren oder jetzt speziell diese KI-Geschichte, teil die doch einfach mal mit deinem Team. Da freuen wir uns sehr, wenn du einen internen Shoutout machst. Teil den auch gerne mit mir, dann mache ich vielleicht mal in einer der nächsten Podcast-Episoden einen kleinen Shoutout für dich hier an dieser Stelle und deine Company. Geht natürlich auch per Slack, wenn ihr keine WhatsApp-Gruppe habt. Oder mach auch gerne einen Post zu der Episode fertig oder der Klassiker, der uns sehr, sehr freut, weil dann bekommen wir das auch mit. Lasst uns gerne mal 5 Sterne bei Apple Podcast da mit einer kurzen Rezension oder bei Spotify. Das hilft uns ungemein, noch mehr Leute mit diesem Format zu erreichen. Oder guck mal nach links und rechts, wenn du gerade im Office sitzt und das hörst, wenn mal wer so dir gegenüber sitzt und frag den nochmal, was man mit ChatGPT und der KI so machen kann. Und wenn er oder sie noch leicht unsicher wirkt, empfehle doch einfach mal die aktuelle Episode, die du gerade gehört hast. Und schon haben wir einen glücklichen Hörer oder eine Hörerin mehr. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.